Allein aus dem IT-Sektor sind seit Kriegsbeginn an die 35.000 Leute hierher umgesiedelt. Aus Donetsk, Kharkiv, Mykolaiv. Wir sind eben die sicherste Region bislang. Das verändert natürlich eine Stadt wie Uschgorod, die nicht allzu groß ist, deutlich. Wohnraum wird knapp, überall wird gebaut. Man könnte fast sagen, dass der Krieg hier bei uns wie ein Booster ist für die gesamte Wirtschaft.
Das ist die eine Seite von Transkarpatien im äußersten Westen der Ukraine. Seine Hauptstadt Uschgorod sowie ganz Transkarpatien sind Zufluchtsort für die Menschen aus dem Osten des Landes. Die andere Seite ist, hier lebt die größte ungarische Minderheit der Ukraine. Und die ist immer wieder Anlass für, sagen wir mal, Dissonanzen zwischen Budapest und Kiew. Zuletzt hat Putin im Interview mit Ex-Fox-Newsman Tucker Carlson erklärt, die Ungarn in der Ukraine würden von ukrainischen Faschisten unterdrückt werden. Etwas, was Ungarns Ministerpräsident Orbán unterschreiben würde.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Unser Reporter Christoph Kersting war in Transkarpatien unterwegs, das bis heute von Russlands Krieg gegen die Ukraine verschont geblieben ist. Die Menschen hier leiden unter den immer schlechteren Beziehungen zwischen den Regierungen in Budapest und Kiew, sagt er. Aber Russlands Krieg hat die Menschen in diesem Gebiet, das lange mit der Ukraine gefremdelt hat, auch näher an den Rest des Landes gerückt.
Luftalarm im Zentrum von Uschgorod. Doch niemanden scheint das zu interessieren. Auf der grünbewachsenen Uferpromenade des Flusses Usch, dem die 120.000 Einwohnerstadt ihren Namen verdankt, dösen zwei Rentner auf einer Parkbank. Auf dem Spielplatz dahinter werden Sandburgen gebaut und die Sirene heult hier nur als Probealarm. Angriffe russischer Raketen oder Drohnen hat es in diesem Teil des Landes noch nicht gegeben. Und Transkarpatien ist auch der einzige ukrainische Bezirk, in dem es bis heute keine Sperrstunde gibt. Die Sirenen hört auch Valentin Stefanio täglich. Er nehme das gar nicht mehr so wahr, erzählt der 46-Jährige.
Bis der Krieg ausbrach, konnten wir aber auch morgens aufwachen und uns überlegen, heute setzen wir uns ins Auto und fahren nach Budapest. 3 bis 4 Stunden sind das. Oder weiter nach Wien in 5 Stunden.
Wir sitzen inzwischen auf der Terrasse von Valentins Konditorei, die eher eine kleine Fabrik am südlichen Stadtrand von Uschgorod ist.
Äußerlich ist hier alles ruhig, aber innerlich ist da eine Unruhe, die immer da ist, in jedem Moment. Ich habe viele Freunde an der Front aus Transkarpatien und wir sind da sofort nach Kriegsbeginn immer wieder hingefahren, um die Soldaten zu versorgen, mit unseren Produkten, aber auch Autos, Waffen, Kleidung. Der Tod jedenfalls ist auch hier bei uns allgegenwärtig. In dem Haus da vorne ist der Sohn gefallen an der Front, 2 Häuser weiter der Enkel. Und das zermürbt die Leute hier natürlich.
Valentin berichtet noch von einem guten Freund, Fedir Shondor, der es in der Ukraine zu einiger Berühmtheit gebracht hat. Shondor ist Professor an der Universität Uschgorod, wo er die soziologische Fakultät leitet. Sofort nach Kriegsausbruch meldete er sich freiwillig zur Armee und kämpft seitdem an der Front im Donbass. Was den Professor nicht davon abhält, regelmäßig Vorlesungen per Smartphone aus dem Schützengraben zu halten. Fedir Shondor, ein ungarischer Name, der auf eine weitere Besonderheit der Region verweist. Transkarpatien ist das Hauptsiedlungsgebiet der ungarischen Minderheit in der Ukraine. Neben Ukrainisch und Russisch wird viel Ungarisch gesprochen auf der Straße. Häufig hört und liest man auch die ungarischen Ortsbezeichnungen. Ungvar etwa für Uschgorod. Als heimliche Hauptstadt dieser ukrainischen Ungarn gilt die Stadt Berechowe. Der klapprige Linienbus benötigt etwa 1,5 Stunden für die 80 Kilometer von Uschgorod in Richtung Süden. An 2 Kontrollposten muss der Fahrer stoppen auf der Hinfahrt. Soldaten mit Maschinenpistolen gehen durch die Reihen und prüfen die Ausweispapiere sämtlicher Männer im wehrfähigen Alter. Berechowe liegt nur wenige Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt. Weiter südlich markiert der Fluss Theiß die Grenze zu Rumänien. Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen seit Kriegsausbruch das Land nicht verlassen. Viele versuchen dennoch illegal die Grenzen zu überqueren, auch hier im Rajon Berechowe. Auf dem Markt von Berechowe sitzt Liljom Notch an diesem Vormittag etwas missmutig hinter seinem Verkaufsstand. Das, obwohl überall in dem 25.000 Einwohnerstädtchen gut gelaunte Schülerinnen und Schüler auf den Beinen sind, die heute ihre Abschlussprüfungen feiern. Doch das Bild trüge, sagt Notch.
Uns fehlen die Menschen hier, vor allem die Männer. Entweder sind sie an der Front oder haben sich ins Ausland abgesetzt. Frauen und Kinder bleiben dann hier oder kommen nach. Und das merken wir hier deutlich. Ich hatte heute genau einen Kunden, der hat für 80 Revenier, 2 Euro sind das, ein Küchenmesser gekauft.
Neben Haushaltsartikeln verkauft Liljom auch Zeitungen, vor allem ungarische. Klar, er selbst sei ja Ungar, auch wenn er die ukrainische Staatsbürgerschaft habe, gut ukrainisch und auch russisch spreche.
Früher haben wir hier gut zusammengelebt. Ungarn, Ukrainer, Russen, Roma. Heute ist es schwieriger geworden irgendwie. Da kommen Leute hier am Stand vorbei und fragen, wieso verkauft ihr hier ungarische Zeitungen? Wir sind hier in der Ukraine. Oder vor ein paar Monaten haben irgendwelche Typen einfach ungarische Flaggen in mehreren Orten entfernt. Früher gab es das nicht.
Ein paar Stände weiter verkauft Julia Boyko Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Julia ist Ukrainerin. Auch sie beklagt, dass die Leute viel weniger kaufen als früher. Und das Verhältnis zwischen Ukrainern und Ungarn?
Hier leben ja viele Nationalitäten Tür an Tür. Und auf dem Markt helfen wir uns gegenseitig. Ukrainer, Ungarn, das ist eigentlich egal. Wir Ukrainer jedenfalls haben keine Probleme mit denen. Wenn überhaupt, dann kommt dieses Negative manchmal von den Ungarn hier.
Am zentralen Heldenplatz jedenfalls wehen beide Flaggen, die ungarische und die ukrainische. Dazwischen die blaue Europaflagge mit gelben Sternen. Unterhalb der Fahnenmasten eine marmorne Gedenktafel mit über 100 Fotos gefallener Soldaten aus Berechowe und den umliegenden Orten. Die Familiennamen der Männer sind ungarisch oder ukrainisch. Das spiegelt auf tragische Weise die Gesamtlage in der Region wider, erzählt mir Bürgermeister Soltan Babjak im Rathaus. Auch er bezeichnet sich als Ungar und ukrainischer Patriot. 60-70% der Bewohnerinnen und Bewohner im Rajon Berechowe seien ethnische Ungarn, berichtet der Bürgermeister. Auf 100.000 wird die Zahl dieser ukrainischen Ungarn in ganz Transkarpatien heute geschätzt. Rund 10% der Gesamtbevölkerung im Bezirk sind das. Diese ungarische Minderheit leidet vor allem unter den immer schlechteren Beziehungen zwischen den Regierungen in Budapest und Kiew. Ungarn etwa hat in den vergangenen Jahren massenhaft Ausweisdokumente in Transkarpatien ausgestellt. Die Ukraine allerdings verbietet die doppelte Staatsbürgerschaft. Die Ukraine ihrerseits brachte 2017 ein Gesetz auf den Weg, das den Gebrauch der ungarischen Sprache im Schulunterricht rigide einschränken sollte. Erst auf Drängen der EU musste die Regierung Selenskyj hier Ende 2023 zurückrudern. Eine deutlich entschärfte Version des Gesetzes ist heute in Kraft. Von einer Gratwanderung spricht Laszlo Subanic, wenn er die Situation der ungarischen Minderheit beschreiben soll. Subanic ist Vorsitzender der Demokratischen Union der Ungarn in der Ukraine, mit Sitz in der Bezirkshauptstadt Uschgorod.
Wenn wir uns die Budapester Perspektive anschauen, dann heißt es oft, der Schutz der Minderheiten im Ausland ist nun mal in der ungarischen Verfassung verankert. Und in Kiew gibt es Stimmen, die von ungarischen Separatisten sprechen, die gegen die ukrainische Regierung arbeiten. Und in diesem Spannungsfeld sitzen wir hier vor Ort oft zwischen den Stühlen. Tatsache ist, dass Viktor Orban sehr oft Transkarpatien besucht hat in der Vergangenheit. Ungarn hat viel Geld investiert in Kultur und Sprachförderung. Darum ist er sehr beliebt bei den Ungarn hier. Und das ist okay so, denke ich. Problematisch ist allerdings, dass die Ungarn in der Ukraine fast ausschließlich ungarisches Fernsehen schauen. Und das ist bekanntlich ein reines Sprachrohr der Regierung Orban.
Als Sprachrohr und Kaderschmiede von Orbans Regierungspartei Fidesz gilt auch das ungarische Matthias Corvinus-Kollegium, kurz MCC. eine Bildungseinrichtung zur Talentförderung von Schülern und Studenten. Das MCC hat auch Ableger im Ausland. In Berehove residiert es in einem K&K-Gebäude in bester Lage. Ein Interview mit der Institutschefin zu den Zielen und Aufgaben der Einrichtung in Transkarpatien wird zunächst zugesagt. Weitere Anfragen bleiben aber unbeantwortet. Viele Stimmen sehen das Engagement des Orbán-nahen, rechtskonservativen Kollegiums auf ukrainischem Boden äußerst kritisch. Genauso wie öffentliche Auftritte ungarischer Offizieller, bei denen Karten von Großungarn inklusive Transkarpatien gezeigt werden. Viktor Orbán etwa trug bei einem Fußball-Länderspiel Ungarn gegen Griechenland Ende 2022 demonstrativ einen entsprechenden Fanschal. Funktionär Subanic versucht, das herunterzuspielen.
Naja, das ist so eine historische Nostalgie, würde ich mal sagen. Und das bezieht sich auch wirklich nur auf die Vergangenheit, hat aber mit der Gegenwart rein gar nichts zu tun. Wenn wir uns das historische Karpatenbecken ansehen, dann ist das heute doch außer Serbien und der Ukraine komplett EU-Gebiet. Da will niemand Grenzen verschieben. Es geisterten zu Beginn des Ukraine-Kriegs ja Meldungen durch Teile der Presse hier, dass Ungarn Manöver an der Grenze abhält und Orbán in Transkarpatien einmarschieren will. Ich bitte Sie, ein Bataillon der ukrainischen Armee ist stärker als die gesamte ungarische Armee.
Seit Kriegsbeginn hat sich das ungarisch-ukrainische Verhältnis allerdings eher weiter verschlechtert. Budapest will seinen guten Draht zum Kreml nicht gefährden und torpediert deshalb eine Anbindung der Ukraine an den Westen, wo es geht. Und die noch rechts von Orbán stehende Jobbik-Partei hat wiederholt und ganz offen einen Anschluss Transkarpatiens an Ungarn gefordert.
So relations between people to people are very good.
All das habe allerdings mit dem Alltag der Menschen vor Ort nur wenig zu tun, sagt Dmytro Tujanski. Der Politologe stammt aus Transkarpatien und leitet den Think Tank ISIS mit Sitz in Uschgorod und Kiew. Mit seinem Team hat Tujanski repräsentative Umfragen in Transkarpatien gemacht. Ergebnis? Ukrainer und Ungarn haben eigentlich keine Probleme miteinander. So etwas wie interethnische Konflikte gibt es in der Region nicht. Das sei vielmehr ein von Russland entworfenes Zerrbild, so Tujanskis Befund.
Putin hat immer wieder klargemacht, dass interethnische Konflikte in der Ukraine, aber auch in anderen Ländern wie Moldau oder Georgien, ganz klar im Interesse Russlands sind, um so die Westanbindung dieser Länder zu unterminieren. Und er nennt hier sehr explizit Transkarpatien als Beispiel. Zuletzt in seinem Interview mit ex-Fox News-Mann Tucker Carlson vor einigen Monaten. Da geht es immer um Themen wie Separatismus, um die Ungarn in der Ukraine, die von ukrainischen Faschisten unterdrückt werden.
Am Ende führe das dazu, dass der gegenseitige Blick der Ungarn und Ukrainer aufeinander stark von außen beeinflusst wird, nämlich durch ein von Moskau verbreitetes Narrativ.
The vision of Hungary, of Ukraine is like neo-Nazi.
Demnach ist die Ukraine aus Sicht vieler Ungarn ein Land voller Neonazis, ein Failed State. Umgekehrt ist Ungarn für die Ukrainer eine Marionette des Kreml und hat territoriale Ansprüche auf Transkarpatien. Putin will uns am Ende klarmachen, seht her, das ist ein zweiter Donbass, eine zweite Krim. Und wir Russen kommen dann und stiften Frieden.
Bring peace and stability.
Ein zweiter Donbass in Transkarpatien? Da ist sogar etwas dran, allerdings nicht so, wie Putin sich das vorstellt. Vielmehr ist Transkarpatien eines der Hauptziele von Menschen, die den Osten des Landes verlassen wegen des Krieges. Über 500 Unternehmen sind seit Kriegsausbruch von dort umgesiedelt in die Oblast Transkarpatien. Seit gut 2 Jahren etwa gibt es den IT-Cluster Transkarpatien, eine Vereinigung lokaler Firmen und Start-ups. Die aber vor allem durch den enormen Zulauf von IT-Experten aus den Kriegsgebieten stark gewachsen ist. An diesem Abend hat der Cluster zu einem Netzwerktreffen in einen Festsaal der Zitadelle von Uschgorod eingeladen. Mitorganisiert hat das Treffen Miroslava Majdic, Die 28-Jährige ist Programmiererin und stammt aus der Nähe von Uschgorod.
Allein aus dem IT-Sektor sind seit Kriegsbeginn an die 35.000 Leute hierher umgesiedelt, aus Donetsk, Kharkiv, Mykolaiv. Und viele haben ihre Familien mitgebracht. Wir sind eben die sicherste Region bislang. Und es ist nicht weit in die westlichen Nachbarländer. Das verändert natürlich eine Stadt wie Uschgorod, die nicht allzu groß ist, deutlich. Wohnraum wird knapp, überall wird gebaut. Man könnte fast sagen, dass der Krieg hier bei uns wie ein Booster ist für die gesamte Wirtschaft.
Tatsächlich ist Uschgorod aktuell die Stadt in der Ukraine mit den am stärksten steigenden Immobilienpreisen. Die Mieten haben sich seit Kriegsbeginn im Stadtzentrum zum Teil verdreifacht. Auch Valentin Stefanio verkauft gut in diesen Zeiten. Der Krieg ist bislang weit weg von Transkarpatien, könnte allerdings schneller ins Leben des Konditors treten, als er denkt.
Ich muss Ende der Woche wieder persönlich beim Einberufungsamt erscheinen. Da war ich vor 2 Wochen schon, habe meine Daten hinterlassen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Theoretisch kann ich eingezogen werden. Ich habe 2 Kinder. Nur Väter mit 3 oder mehr Kindern werden nicht einberufen. Aber auch aus sozialer und gesellschaftlicher Sicht wäre das völliger Unsinn. Ich beschäftige hier über 50 Leute. Ich müsste die Firma hier aber dicht machen, wenn man mich in die Armee steckt. Das ist rein mathematisch einfach unlogisch.
Wir telefonieren eine Woche später. Valentin ist dem Teufel noch einmal von der Klinge gesprungen, wie er lachend erzählt. Sein größter Wunsch? Sich mit der Familie mal wieder ins Auto setzen und Richtung Budapest fahren. Abends zurückkommen in eine Ukraine, in der kein Krieg mehr tobt.
Alle sehnen sich nach Frieden, nicht nur der Ukrainer Valentin Stefanio. Auch Ungarns Regierungschef Viktor Orban wünscht ihn sich und sieht sich auf einer Friedensmission, zuletzt als er im Juli nach Russland und China gereist war. Viktor Orban ist gerade EU-Ratspräsident, er hat aber diese Reise ohne Absprache mit der EU gemacht, was ihm heftige Kritik eingebracht hat. Aber das nur am Rande. Denn die Frage dahinter ist doch, was genau ist die Strategie Viktor Orbans bezüglich Russlands und der Ukraine? In der Reportage von Christoph Kersting hieß es, viele Ungarn sehen die Ukraine als ein Land voller Neonazis. Ein Failed State. Darin werden sie befeuert von ihrem Ministerpräsidenten Viktor Orban. Und er fordert, die Waffenhilfe für die Ukraine zu stoppen. Dann wäre der Krieg schnell zu Ende, denn die Ukraine allein könne ihn nicht gewinnen. Ich bin verbunden mit unserem Korrespondenten Oliver Schosch. Hallo nach Wien.
Hallo, schöne Grüße zurück aus der österreichischen Hauptstadt.
Herr Schosch, vergangenen Mittwoch stoppte die ungarische Regierung die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge. Grund dafür ist eine Verordnung, nach der Ukrainer aus angeblich sicheren Regionen nicht mehr unterstützt werden. Das betrifft wohl vor allem Menschen aus Transkarpatien. Wie ist der Stand heute?
Also es war ja so, dass am vergangenen Mittwoch auf einen Schlag so 2.000, 3.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Ungarn obdachlos wurden, weil sie von ihren Unterkünften vor die Tür gesetzt wurden, weil der Staat die Zahlungen auf einen Schlag gestoppt hat. Nun muss man dazu sagen, das ist eine sehr spezielle Gruppe von Flüchtlingen. Es sind vor allem Roma aus der Ukraine, die zur ungarischen Minderheit gehören und den ungarischen Pass haben. Und sie lebten ja in der Ukraine an der Grenze zu Ungarn, in Transkarpatien. Mhm. Und da ist jetzt der aktuelle Stand, dass sich nun die Malteser kümmern und die Flüchtlinge landesweit in anderen Einrichtungen unterbringen.
Aber weswegen wollte man diese Gruppe genau nicht mehr unterstützen? Sie haben einen ungarischen Pass, haben Sie gesagt, deswegen könnten Sie auch arbeiten. War es so begründet?
Das ist die Frage, wie eben Ungarn mit hilfsbedürftigen Menschen im eigenen Land umgeht. Denn es sind ja Ungarn, die haben ja ungarische Pässe bekommen von Orban. Und da hatte Orbans Staatskanzleichef gesagt, es kann nicht sein, dass seit mehr als 2 Jahren uns ein paar tausend Menschen auf der Tasche liegen. Denn wer in Ungarn arbeiten will, der kann arbeiten. Deswegen müssen die jetzt raus aus den staatlich finanzierten Flüchtlingsunterkünften. Und die Roma sind halt eben bis zuletzt in den Unterkünften geblieben, weil sie halt Schwierigkeiten hatten, sich durchzuschlagen. Die haben so einzelne Bauarbeiterjobs, Putzjobs gemacht, aber haben es halt nicht geschafft, auf eigenen Beinen zu stehen. Deswegen waren die so lange in den Unterkünften. Ja, es ist jetzt eher so ein innerungarisches Problem und auch eine soziale Streitfrage, also wie man mit diesen Menschen umgeht.
Die Begründung war ja auch angeblich sichere Regionen. Ist das ein weiteres Beispiel für Orbáns langjährige anti-ukrainische Politik? Er will keine Waffen liefern, er verurteilt Russland nicht für den Krieg gegen die Ukraine. Er erlaubt seit kurzem den Russen und Belarussen ohne Sicherheitsüberprüfung die Einreise nach Ungarn und damit auch in den Schengen-Raum. Also reiht sich dieses aktuelle Beispiel in diese Politik von Orbán ein?
Also ich würde das jetzt nicht als anti-ukrainische Politik sehen, denn er hat sie ja lange aufgenommen. Da geht es eher um die Frage, wie mit dem Recht von Flüchtlingen umgegangen wird. Denn, so wie die Menschenrechtsorganisationen sagen, genießen diese Flüchtlinge immer noch temporären Schutz. Sie kommen zwar aus dem Südwesten der Ukraine, also aus der Region, wo es am wenigsten Beschuss gibt, aber die Roma haben Angst, dorthin zurückzukehren, denn ihre Jungen könnten dann in die Armee eingezogen und an die Front geschickt werden.
Bisher hält ja Viktor Orbán guten Kontakt zu Wladimir Putin. Auch als EU-Ratspräsident flog er Anfang Juli ohne Absprache mit der EU nach Kiew, Moskau und Peking. Das tat er, um, wie er sagte, Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine anzustreben. Wie hat er das denn im eigenen Land kommuniziert?
Also Orbán hat auf jeden Fall verschwiegen, dass bei diesen Reisen nichts herausgekommen ist. Der Krieg geht ja weiter. Es war ein Ausflug, der sich in eine ganze Reihe von Orbán-Propaganda einreiht, die wir auch schon im Frühling im Europawahlkampf gesehen haben. Also Orbáns Narrativ ist, die EU hat in der Ukraine-Krise nichts anzubieten. Sie haben keine Lösung. Sie liefern einfach nur Waffen und schüren den Krieg. Und nur wir, die Fidesz-Partei, die ungarische Regierung, wir tun was. Wir reden mit beiden Seiten. Wir zeigen Friedensinitiativen. Das ist wirklich Propaganda und da wird dann auch dieser Konflikt für diese Propaganda von Orbán ausgenutzt.
Und die Leute glauben das?
Ja, also es verfängt auf jeden Fall. Also bei der Wahl ist zwar auch die Oppositionspartei des neuen Oppositionsführers Peter Modja stark geworden, aber eben auch die Fidesz war relativ stabil.
Viktor Orbán hat ja den Schutz der Rechte aller Ungarn, ganz gleich wo sie leben, ins Zentrum seiner Innen- und Außenpolitik gestellt. Das hat auch zu tun mit dem Friedensvertrag von Trianon, dem großen Trauma der Ungarn. Am 4. Juni 1920 verlor das Land als unterlegene Kriegspartei 2/3 seines Territoriums. Damit haben sich ja viele Ungarn bis heute nicht abgefunden. Ist das der Grund, warum Orbán die Ukraine so heftig attackiert und auch der Grund, warum er in Transkarpatien die ungarische Minderheit so hofiert?
Ja, also das ist ja generell das politische Spielchen, das Orbán spielt. Man sieht ihn ja auch immer wieder bei Fußballspielen mit einem Groß-Ungarn-Schal, wo eben die Umrisse eines Ungarns eingezeichnet sind, wo eben auch Teile der Ukraine dazugehören, von Rumänien, der Slowakei. Orbáns Politik basiert ja darauf, den Ungarn Nationalstolz zu verschaffen und sie so hinter sich zu vereinen. Ja, und die ungarische Minderheit in der Ukraine hat für viele Minderheiten im Ausland eben viele Maßnahmen getroffen. Vor über 10 Jahren gab es ungarische Pässe, sehr zum Ärger der ukrainischen Regierung. Und Orbán unterstützt ungarische Kulturvereine, kam auch schon mal in die Ukraine, nach Rumänien oder in die Slowakei zum Wahlkampf von Politikern der ungarischen Minderheit. Und dafür bekommt er dann natürlich auch viele Stimmen von der Minderheit für seine Wahlen in Ungarn.
Kommen wir noch mal ganz kurz auf die Orbánsche Russland-Strategie zu sprechen. Er bezeichnet ja die USA und die EU als Kriegstreiber und nicht Russland. Diese Putin-Affinität hat aber meines Erachtens bisher materiell nicht wirklich sich ausgezahlt. Also Ungarn bezieht weiterhin russisches Gas, aber jetzt nicht zu einem besonders günstigen Preis. Und auch russische Investitionen gibt es in Ungarn kaum. Hat er sich da verkalkuliert oder übersehen wir, ich, etwas, womit man zumindest die Logik hinter Orbáns Politik verstehen könnte, außenpolitisch betrachtet?
Also man muss eine Sache beachten. Orbán macht ja nicht nur pro-russische Propaganda. Ich glaube zum Beispiel, dass Russland Ungarn nicht als den allerengsten Partner sieht, wie zum Beispiel Belarus. Ungarn macht es ähnlich wie Serbien. Sie spielen ein doppeltes Spiel. Man biedert sich an Russland an, man zeigt Nähe, lässt auch im eigenen Land russische Propaganda zu, also dass der Westen den Krieg schürt. Aber auf der anderen Seite ist ja Ungarn militärischer Partner des Westens, Mitglied der NATO. Ungarn hat die EU-Sanktionen gegen Russland mitgetragen und Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Also es ist so ein doppeltes Spiel. Es ist so Rhetorik in beide Richtungen. Ja, und man muss sagen, viel gebracht hat es Orbán bislang nicht. Also beim Gas und beim Öl hat sich Orbán offenbar verkalkuliert. Man hat ja nichts getan, um von Russland unabhängig zu werden und bekommt jetzt keine Dumpingpreise. Und jetzt kommt es auch noch zu Unterbrechungen der Öllieferungen aus Russland, weil die Ukraine als Transitland die Pipelines blockiert. Also Russland ist kein Partner, mit dem sich ein Land wie Ungarn Vorteile verschaffen kann. Man kann eine Partnerschaft zu Russland eher für Propagandazwecke ausschlachten und das macht Orbán.
Soweit Oliver Schosch, unser Korrespondent aus Wien, über Viktor Orbáns Strategie bezüglich Russlands und der Ukraine und was alles so dahinter steckt. Danke, Herr Schosch.
Gerne.
Im nächsten Podcast der Weltzeit geht es nach Venezuela, wo gut einen Monat nach der umstrittenen Präsidentenwahl massiv gegen den Sieg des Staatschefs Maduro protestiert wird. Und die Demonstrierenden leben gefährlich. Mehr als 2000 Menschen wurden festgenommen, darunter Minderjährige. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.